Ja, ihr Lieben, wir dürfen heute Morgen nochmal zum Abschluss dieser Tage, die hoffentlich für uns alle gesegnete Tage waren, ermutigende Tage, herausfordernde Tage unter dem Wort Gottes. Ja, wir dürfen noch einmal auf die Botschaft des Wortes Gottes hören. Das Thema heute Morgen ist Ermunterung für die Gottesfürchtigen, die Botschaft des Propheten Malachi für die heutige Zeit. Nun können wir uns durchaus fragen, ja, hat denn der Prophet Malachi eine Botschaft für die heutige Zeit? Wir wollen daran denken, dass die Propheten des Alten Testaments gesprochen haben zu dem Volk Israel und dass ihr Blick gerichtet war auf die Ratschlüsse Gottes mit dem Volk Israel. Und in diesem Sinn müssen wir ganz klar sehen, uns als die Gemeinde Gottes, die wir dieses Geheimnis sind, dieses Geheimnis der Auserwählung Gottes, nachdem Israel für eine Zeit verworfen wurde, uns hatte der Prophet Malachi nicht direkt im Blick. Er sprach zu dem Überrest des Volkes Israel in der damaligen Zeit und er sprach auch von dem Überrest des Volkes Israel in der zukünftigen Zeit. Und dennoch hat der Prophet Malachi eine Botschaft für uns. Ich möchte einmal lesen aus 1. Korinther 10, diese, denke ich, bekannten Aussagen des Apostels Paulus, wo er die Begebenheiten des Volkes Gottes im Alten Bund anwendet auf die Gemeinde Gottes in Christus. Er spricht von den Erlebnissen des Volkes Israel in der Wüste, von ihrem Abweichen, von ihren Versuchungen. Und dann sagt er in Vers 6, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und dann später in Vers 11 heißt es dann, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und wenn wir die Bibel auslegen, die Propheten des Alten Bundes, dann stellen wir fest, dass hier immer auch eine vorbildhafte Anwendung auf die Gemeinde möglich ist. Das heißt, so wie es eine Endzeit gab für das Volk Israel, eine Zeit, in der dieses Volk wirklich seinen Auftrag als heilige Priesterschaft für Gott vollends verraten hatte und abgefallen war und im Großen und Ganzen letztlich auch dem Gericht Gottes verfallen war. Und das war die Zeit des Propheten Malachi. Genauso gibt es eine Zeit des Endes im Zeitalter der Gemeinde, wo die Christenheit als Ganzes immer mehr dem Abfall von Christus und seinem Wort anheimfällt und nur noch ein Überrest von treuen Gläubigen übrig bleibt. Und die Verhältnisse in Israel und Juda zu der Zeit Esras, Nehemias und auch Malachis sind sehr wohl vergleichbar und haben erschreckende Parallelen zu der Zeit, in der wir uns befinden. Und deswegen hat der Prophet Malachi eine Botschaft für unsere Zeit. Und es ist, denke ich, gut, wenn wir wirklich auch darauf hören, was der Geist Gottes damals diesen Juden gesagt hat, die aus Gnade zurückgekehrt waren, nachdem einmal das Gericht sie schon völlig aus Israel und Jerusalem vertrieben hatte, die nochmal eine Chance bekamen, eine Erweckung erlebten, eine Neubelebung. Der Tempel wurde wieder gebaut, der Gottesdienst wurde im Heiligtum wieder aufgerichtet, ein Überrest des Volkes durfte sich in Jerusalem und Israel wieder sammeln im Land der Väter. Und dennoch sind sie ganz schnell wieder abgewichen vom Herrn. Das war ja schon die Not eines Esra, eines Nehemia vor allem auch. Das war die Botschaft der Propheten Zacharia und Haggai. Und wir sehen in dem letzten Propheten des Alten Testaments, dass dieser Abfall sich noch verschlimmert hat. Dass das Volk noch weiter abgewichen war von dem Herrn. Im Grunde in einem ähnlichen Herzenszustand war, wie es wir auch im Propheten Jeremia erkennen. Nämlich Verhärtung und Verstockung. Und da hinein spricht dieser Prophet. Ich möchte euch um Verständnis bitten, dass ich eine nur sehr kurze Zeit habe, um da jetzt etwas über den Propheten Malachi zu sagen. Ich werde mehr eigentlich Anwendung machen als Auslegung dieses Buches, aber ich hoffe, ihr habt da Verständnis und verzeiht mir. Dennoch will ich ein paar Bibel Zitate aus diesem Buch Malachi mit uns auch lesen. Malachi 1 ab Vers 1 heißt es, dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Es ist erschütternd zu sehen, wie der Herr in seiner Gnade und Geduld und Liebe die Botschaft an dieses rebellische Volk beginnt mit einem Bekenntnis seiner Liebe und seiner Gnade und Auserwählung. Gott hat Israel auserwählt aus allen Völkern. Und er hat ihm damals schon gesagt, nicht weil du besser wärst, nicht weil du größer bist, nicht weil du nach dem Fleisch irgendwelche Vorzüge hättest. Es geschah aus Gnade. Und Israel hatte hohe Privilegien, hohe Vorrechte unter dem Bund des Gesetzes. Aber sie haben versagt. Sie sind abgewichen vom Herrn von Anfang an. Und diese Linie der Abweichung wurde immer schlimmer, je länger die Zeit fortschritt. Und deswegen ist es so erschütternd, wenn auf der einen Seite der Prophet im Namen Gottes noch einmal die Israeliten erinnert an die Liebe Gottes, die sie berufen hat, dass sie dann sagen, worin hast du uns geliebt? Da spricht eine erschreckende Herzensverhärtung daraus. Und wir sehen im Propheten Malachi immer wieder diese Fragen des Volkes, die erkennen lassen, sie haben überhaupt den Herrn nicht erkannt. Sie sind verfinstert im Herzen, haben ein steinernes Herz. Sie haben gar nicht verstanden, was die Gnade Gottes ihnen sagen wollte. Und das ist auch der Zustand der abgefallenen Namenschristenheit in der heutigen Zeit. Dass dort ein äußerliches Bekenntnis zu Gott, zu Christus ist und eine innerliche absolute Entfremdung, ein Unverständnis, Finsternis des Verständnisses und der Herzenserkenntnis. Da ist nichts da, was noch eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott andeuten würde. Und das ist genau diese Not, wo wir auch Linien sehen. Wisst ihr, Gott hat Israel aus Gnade erwählt unter dem Bund des Gesetzes. Israel hat versagt. Gott hat Israel beiseite gesetzt. In Römer 11 finden wir die Gedanken Gottes und es ist sehr ernst, weil Gott hat aus Gnade in der Heilszeit der Gemeinde die Heiden erwählt, das Evangelium zu hören und diese Botschaft des Heils zu hören. Und was ist geschehen in der Zeit der Gemeinde? Die Heiden insgesamt und gerade auch in unserem Bereich haben das Evangelium gehört und in ihrer großen Mehrheit verworfen. Und diese Verwerfung entwickelt sich in dieser letzten Zeit, in der wir leben, immer direkter in offene Feindseligkeit, Verachtung und direkten Abfall von Gott. Und da sagt der Apostel Paulus, wenn die Heiden so handeln, dann wird Gott sie ausbrechen aus dem Baum, Ölbaum der Gnade und wird Israel wieder einpflanzen. Und es ist genau das, was bevorsteht. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wenn die Gemeinde in Christus vollendet ist und beim Herrn ist, dann wird sich Gott wieder dem Volk Israel zuwenden. Und dann wird der letzte Teil des Propheten Malachi wortwörtlich in Erfüllung gehen für Israel. Aber wir leben jetzt in der Zeit, wo diese Abfallstendenzen, die Bosheit der Heiden, die das Evangelium gehört haben, die nicht sagen können, wir haben nie von Gott und von Christus gehört, wo die ausreift und immer schlimmer wird. Und wir sehen das doch. Wir sind früher mal, hatten den Ruf, ein christliches Land zu sein, christliches Abendland. Und wir sehen, wie im Lauf dieser antichristlichen Tendenzen der Gesetzlosigkeit immer offener die Masse der Menschen sich von Gott lossagt und sagt, wir wollen nichts mehr zu tun haben mit diesem Christentum, mit diesem Gott. Und das ist ein ganz bedenklicher Punkt. Ein Punkt, wo sich die Wolken des Zorngerichtes Gottes über dieser Welt schon zusammenbrauen. Das müssen wir verstehen. In dieser Situation leben wir. Wir lesen mal weiter Vers 6 in Malachi 1. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn er ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn er ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen. Vers 10, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Ja, die Priesterschaft in Israel damals verachtete den Herrn und sein Opfer. Sie haben ihre ganze Berufung nicht mehr verstanden, dass es darum ging, dass sie eigentlich diejenigen sein sollten, die vor Gott anbeten, die auch das Volk, für das Volk eintreten, indem sie die Sühnopfer darbringen vor Gott. All das war ihnen verdunkelt und sie verachteten den Herrn und das Opfer. Aber was ist denn mit der Namenschristenheit bei uns heute? Und ihr Lieben, das muss uns zum Erschrecken bringen. Es ist immer offener eine Linie offenbar, die das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi offen verachtet. Das, was nur die Liberalen getan haben in der Vergangenheit, in dieser Offenheit, dass sie gesagt haben, es ist anstößig, wenn die Christen sagen, ein blutiges Sühnopfer war nötig. Eigentlich ist Gott doch so liebevoll und barmherzig, dass er vergibt, da hat er seinen Sohn gar nicht dafür opfern müssen. Das ist die moderne Linie heute, dass man das Blut Jesu Christi schmäht und verachtet. Und wisst ihr, wenn es mal so weit gekommen ist, dann ist der Zorn Gottes nicht mehr weit weg. Es ist eine Freveltat, sondersgleichen. Und es ist eben das Erschreckende, dass auch in evangelikalen Medien wie Idea Spectrum zum Beispiel ein Präses der Rheinischen Kirche ganz offen und ohne Widerspruch schreiben kann, er glaubt nicht, dass man an die Erlösung durch das Blut Jesu Christi glauben muss, um Christ zu sein. Man kann das auch anders deuten. Und wisst ihr, da sind dann Linien des Abfalls, wo es wirklich nicht mehr lange dauern kann, bis das Zorngericht kommt. Das muss man ganz klar verstehen. Wenn dieses vollkommene Sühnopfer, wo der Herr Jesus, der Sohn Gottes, sich aus Liebe für uns geopfert hat am Kreuz, wo er das Zorngericht Gottes auf uns nahm, wenn das verspottet und verworfen wird, dann gibt es nichts, was den Zorn Gottes über diese Namenschristenheit noch aufhalten kann. Ja, und wir sind nahe an diesem Punkt, wo dieses Zorngericht unwiderruflich kommen wird und es wird schrecklich sein. Das muss uns ganz klar sein. Wer das Sühnopfer Jesu Christi offen verachtet und bestreitet, der ist ein Abgefallener und den trifft der Zorn Gottes. Und deswegen ist die Sünde Israels damals, so schrecklich sie ist, so schrecklich diese Fragen sind, wo man sieht, die haben überhaupt nichts mehr verstanden von ihrer priesterlichen Berufung, das ist noch viel schlimmer bei uns heute. Es ist so, dass diejenigen, die eigentlich ein Volk von Priestern sein sollten, und dieser Auftrag gilt der ganzen Namenschristenheit, wer sich bekennt zu Christus, ist verantwortlich. Und diejenigen, die als nicht wiedergeborene Scheinchristen eben diesen Auftrag verwerfen, die verwerfen den Herrn selbst und bringen sich in ein schlimmeres Zorngericht als die offenen Heiden. Das ist ganz klar. Wer mehr Licht hat, der hat auch mehr Verantwortung. Deswegen spricht Gott auch hier vor allem die Priester an, die das meiste Licht hatten vom Gesetz, die den höchsten Vorrechte hatten und sie sind mit am tiefsten gefallen. Und so ähnlich ist es auch in der heutigen Zeit. Ja, und dann geht es weiter. Im zweiten Kapitel, auch da wird im Grund die Priesterschaft in ihrem Abfall, in ihrem Abweichen von Gott getadelt. Und dann wird Levi als Vorbild vorgestellt. Wir lesen Malachi 2 ab Vers 5 von Levi. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind, ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscher. Also noch einmal, der wahre gottesfürchtige Überrest wird dadurch gekennzeichnet, dass er den Herrn fürchtet. Das ist genau das, was auch heute eben das Erschreckende und Schlimme ist in der heutigen Endzeit, dass die abgefallene Christenheit jegliche Furcht des Herrn von sich abgeworfen hat. Sie wollen nicht mehr in Ehrfurcht vor Gott stehen. Sie sehen sich auch nicht mehr verantwortlich vor Gott, dass sie einmal Rechenschaft geben müssen für ihre Worte und Taten, sondern sie meinen, Gott sieht es schon nicht. Gott wird nicht richten. Wir werden das nachher noch sehen, wie das die abgefallenen Israeliten auch genauso gesehen haben. Wo ist ein Gott des Gerichts? Es gibt doch gar kein Gericht. Wir können machen, was wir wollen. Und diese Frechheit, diese Dreistigkeit, diese Gesetzlosigkeit, das ist genau der Geist, der heute, und zwar in der Christenheit, nicht nur in der Welt, da sowieso, aber in der Christenheit, um sich greift. Und das ist das, was auch diese Namenschristenheit dem Gericht Gottes entgegenreifen lässt. Das muss man ganz klar sehen. Gott, der heilige, große, allmächtige Gott, wird es nicht zulassen, dass man ihn entehrt und ihm die Ehrfurcht verweigert, die ihm gebührt. Wer das tut, wird dafür bezahlen, das ist gar keine Frage, wenn er nicht Buße tut und den Herrn sucht und sich demütigt. Und deswegen ist es auch heute so, dass im Grunde dieses Vorbild uns viel zu sagen hat. Die wahren Gläubigen und erst recht die Verkündiger des Evangeliums, die Verkündiger des Wortes Gottes, sie sollten sich auszeichnen durch Ehrfurcht vor dem Herrn. Wie oft finden wir heute Predigten, die mit irgendwelchen lauen Witzeleien gespickt sind, wo die Menschen versuchen, durch psychologische Tricks Menschen zu gewinnen, aufzuheitern, locker zu machen, anstatt in der Furcht des Herrn vor dem Herrn zu stehen und zu verkündigen. Das ist eine große Not. Man verkündigt heute psychologisch raffiniert für die Zielgruppe, gibt jeder Zielgruppe ein Bonbon, damit die zufrieden sind und den Prediger weiter entlohnen. Ja? Aber das ist eine perverse Sache, das wird Gott auch richten. Der wahre Zeuge des Herrn und der wahre Verkündiger des Wortes hat Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Er steht vor Gott und bringt seine Botschaft so, dass er wirklich die Worte Gottes verkündigt, ohne Rücksicht auf die Menschen. Und das ist eben der Unterschied zu dem, was heute in der Christenheit an sogenannter Predigt und Verkündigung abläuft. Ich erinnere da an 2. Timotheus 4. Wir kennen diese Worte, aber sie passen da genau neutestamentlich hinein, wo die Diener des Wortes ermahnt werden. Ab Vers 1. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Genau in dieser Zeit leben wir. So war es damals in Israel, dass das Wort Gottes verachtet wurde, dass man es gar nicht mehr hören wollte, den Bußruf der Propheten, der Verkündiger. Und die Priester hatten sich angepasst. Sie haben genau das gesagt, was die Leute hören wollten. Und so ist es heute in der Christenheit auch wieder. Aber wir sollen die Weisung der Wahrheit verkündigen. Eben auch das, was den Leuten nicht gefällt. Wie Paulus gesagt hat, den ganzen Ratschluss Gottes, alles, was zu eurer Errettung nützlich ist, das ist unser Auftrag, das zu verkündigen, ob es nun gelegen erscheint oder ungelegen. Nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Titusbrief, eure Rede sei untadelig, unverderbt, gesunde Worte. Wie oft wird es heute auch missachtet von den Predigern, die heute auf der Kanzel stehen. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Wir haben das gestern gehört, diese Wahrhaftigkeit vor Gott, diese Lauterkeit. Viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Dort, wo biblische Verkündigung ist, ist immer auch der Ruf zur Buße. Der Ruf zur Buße für die Sünder, für die Gottfernen, aber auch der Ruf zur Buße für die Gläubigen, die lau geworden sind, die vom Herrn abgewichen sind. Und wenn das nicht mehr gewollt ist, wenn der Ruf zur Buße nicht mehr erschallt, dann müssen wir aufwachen und sagen, hier stimmt etwas nicht, ich bin vielleicht in der falschen Gemeinde, ja. Oder zumindest muss ich für meinen Prediger, für die Brüder beten, die das Wort verkündigen, dass sie auch wieder aufwachen, den Mut bekommen, klar auch die Botschaft des Herrn zu verkündigen. Und viele, die heute Verkündiger sind, denen muss Gott auch sagen, ihr seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Das ist heute die Not. Eine verwässerte und verbogene Verkündigung bringt ein verwässertes und verbogenes Christentum hervor und schädigt die Menschen, auch die Gläubigen, in ihrem Glaubensleben. Ja, und dann geht es weiter. In Vers 11, Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut er auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen, darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit eurem Reden, und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, wer Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn, und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Hier sehen wir eine weitere Verderbnis, die den damaligen Überrest in Israel existenziell bedroht hat. Sie haben sich dem Götzendienst ein Stück wieder zugewandt. Sie haben vor allen Dingen eben auch die Frauen von götzendienerischen Heidenvölkern geheiratet und ihre eigenen gottesfürchtigen Frauen entlassen. Das war ein Werk des Fleisches, ein Werk der sündigen Begierde und zugleich ein Bruch des Bundes. Und wir sehen hier etwas über Gottes Gedanken, das für uns, denke ich, auch sehr wertvoll ist. Auf der einen Seite müssen wir sehen, so wie diese Israeliten heidnische Frauen geheiratet haben und sozusagen dieser Ehe, die sie vor Gott geschlossen hatten, untreu waren, so ist heute die Gefahr bei den Gläubigen auch und bei der Christenheit sowieso, dass sie letztlich sich von dem Herrn, ihrem himmlischen Bräutigam, abwenden und eine Liebschaft, eine hurerische Liebschaft mit der Welt angehen. Ich denke, das ist die vorbildhafte oder sinngemäße Bedeutung, wo wir das auch anwenden können. Dort, wo die Gläubigen, wo die Christen letztlich ein Bündnis und eine Liebelei mit der Welt anfangen, da begehen sie geistliche Untreue. Und da geschieht etwas Schlimmes, was letztlich auch den geistlichen Weg dieses Überrestes in der Gemeindezeit bedroht. Denn der Herr hat diesen Überrest gesetzt, damit ein göttlicher Same hervorgebracht werde. Das heißt, letztlich gottesfürchtige Nachkommen, eine neue Generation, die auch den Herrn fürchtet und die der Herr gebrauchen kann. Und wisst ihr, wenn Christen weltförmig werden, wenn Christen lau werden und ein Bündnis mit der Welt schließen, dann werden ihre Kinder nicht mehr den Weg Gottes gehen. Dann kommen geistlich gesehen Bastarde heraus. Menschen, die vielleicht noch einen christlichen Schein haben, aber nicht mehr wirklich sich bekehren und dem Herrn nicht mehr in lebendiger Nachfolge nachfolgen. Sicher gibt es das auch bei Gottesfürchtigen. Ja? Wir wollen jetzt nicht sagen, jeder, dessen Kinder in die Welt gehen oder in die verweltlichte Christenheit, ist da selber untreu gewesen. Und dennoch müssen wir Eltern uns auch da prüfen, wo stehen wir, was leben wir unseren Kindern vor? Haben wir nur konservative Parolen und in unserem Alltagsleben wird doch eine gewisse Weltliebe sichtbar? Ihr Lieben, dieses Zeugnis spüren unsere Kinder. Und sie wenden sich nicht nach unseren frommen Redensarten, sondern nach dem falschen Vorbild, das vielleicht unser Leben in manchem gibt. Ja, das ist, rede dann lauter. Also ich denke, da müssen wir alle uns prüfen, haben wir unseren Kindern ein klares Vorbild gegeben, dass wir nicht ein unheiliges Bündnis mit der Welt eingehen. Und jetzt ganz konkret, es ist natürlich auch ein Punkt, der wichtig ist, ja, dass der Ehebund vor Gott im Volk Gottes geheiligt ist, dass es eine schlimme Sünde ist, wenn die Gläubigen anfangen, die Ehescheidung leichtfertig zu nehmen und sich scheiden zu lassen, um wieder zu heiraten. Das ist eine Not, das ist eine Sache, die nicht leicht genommen werden kann. Wir sehen in Epheser 5, dass die Ehe zwischen Mann und Frau in der Gemeinde und der Gläubigen ein Vorbild ist für das Bund, für den Bund des Christus mit der Brautgemeinde. Ihr Lieben, und wir wollten auch nicht, dass Christus sagt, ich löse meinen Bund mit meiner Brautgemeinde auf, weil sie untreu geworden ist. Ja? Und so will Gott auch nicht, dass wir diesen heiligen Ehebund auflösen und diese Ordnungen Gottes zerstören. Ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Das gilt im Neuen Testament ganz genauso aus meiner Sicht. Da gibt es keinen Unterschied. Aber in der heutigen Zeit der Gesetzlosigkeit ist diese heilige Ordnung Gottes auch aufgelöst worden. Und es ist heute in Amerika schon so, dass es Statistiken gibt, dass es unter den Evangelikalen mehr Scheidungen gibt als unter den Ungläubigen in der Welt, ja, prozentual gesehen. Und das ist ein Zeichen für einen erschreckenden geistlichen Niedergang. Wir wollen auch das wieder ganz neu sehen. Gott hat uns den Auftrag gegeben, soweit er uns Kinder anvertraut, göttlichen Samen hervorzubringen. Das heißt, Nachkommen, die den Herrn auch fürchten und die diese Fackel des Glaubens weitertragen. Das ist eine ganz herausfordernde und schwierige Aufgabe, bei der wir wirklich die Gnade Gottes brauchen. Wir haben selber 10 Kinder und wir sind selber in Nöten und in Kämpfen bei manchen. Es ist überhaupt nicht so, dass man da sagen kann, das geht wie von selber. Du musst nur selber dem Herrn treu sein, dann werden deine Kinder schon alle sich bekehren. So einfach ist es nicht. Und dennoch, wenn wir von ganzem Herzen dem Herrn dienen, diesen Auftrag ernst nehmen, dann wird sich der Herr in seiner Gnade zu uns stellen. Da bin ich überzeugt. Lasst uns das auch wirklich als Ermunterung mitnehmen, dass wir als Familie, als Ehepaar diesen Auftrag haben, unsere Kinder für den Herrn zu erziehen und noch dafür zu sorgen, wenn der Herr noch verzieht, dass auch in der nächsten Generation noch gottesfürchtige Gläubige mit einem brennenden Herzen da sind, die auch den Durchblick noch haben in dieser letzten Zeit. Und der Satan versucht, die junge Generation zu verführen durch Rock- und Popmusik, durch Weltförmigkeit, dass sie blind werden für die Gefahren der Endzeit, dass sie die Verführungen nicht durchschauen, dass sie in dieses falsche, gesetzlose Scheinchristentum abdriften. Das ist eine große geistliche Not und Gefahr. Ich lese weiter im 3. Kapitel. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Ja, hier spricht der Herr diesen treuen Überrest an. Die Söhne Levis, die noch ein Stück ernsthaft waren und die den Herrn im Auge hatten. Und es ist interessant, er läutert nicht die Abgefallenen. Das hat gar keinen Sinn mehr. Er läutert die, die noch echt sind. Die, die es ernst meinen. Es war schon immer die Anfechtung der Gläubigen. Warum hab denn gerade ich so viel Schwierigkeiten? Die gottlosen Christen denen scheint alles zu gelingen. Die Gesetzlosen, bei denen läuft alles glatt. Aber bei mir nicht. Ich habe Schwierigkeiten, Widrigkeiten, Krankheiten, Nöte. Schaut, und das müssen wir tief verstehen, wenn wir auch den Propheten Daniel uns mal anschauen. Auch da wird es auf den jüdischen Überrest in der Endzeit gesagt, aber es gilt ganz genauso auch für den Überrest der Gemeinde in der Endzeit, was da steht. Wir lesen es in Daniel 11, Vers 33 bis 35. Und die Verständigen, die Einsichtigen, die vom Herrn belehrt sind, die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Daniel 12, Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Also diejenigen, die der Herr gebrauchen will, die der Herr sich erwählt hat, die der Herr als Überrest anerkennt, genau die kommen in Schwierigkeiten. Genau die sind in Kämpfen. Wir haben das gestern schon gehört vom Karl Hermann. Genau die sollen geläutert werden. Und da ist auch dieses Bibelwort wichtig, was uns der Martin vorher gelesen hat aus dem ersten Petrusbrief. Der Glaube der Gläubigen ist dem Herrn kostbar. Und je mehr sich der Unglaube und der Abfall ausbreiten, desto kostbarer ist dem Herrn der Glaube der Getreuen. Aber gerade weil er ihm kostbar ist, möchte er ihn befreien von den Schlacken, die in unserem Glaubensleben immer noch vorhanden sind. Fleischliche Einstellung, Eigensucht, Trägheit, Feigheit, für den Herrn Zeugnis zu geben. Alle diese Dinge sieht der Herr und sie gefallen ihm nicht. Er möchte, dass das Bild Christi sich in denen, die sich wirklich, die dem Herrn von Herzen angehören, immer klarer und deutlicher zum Ausdruck kommt. Und deswegen werden wir geläutert. Deswegen haben wir Nöte und Schwierigkeiten. Wenn wir das verstehen, wenn wir darin auch die Liebe Gottes sehen, die eifersüchtige Liebe des Bräutigams, die Liebe Gottes, die möchte, dass unser Glaube sich herrlich erweist am Tag des Richterstuhls des Christus, am Tag der Prüfung und Bewertung. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir sehen, wir haben Bedrängnisse in dieser Zeit. Wir müssen sie haben. Die Echten haben sie wirklich. Und Gott möchte, dass unser Opfer der Anbetung, unser Opfer des Dienstes, dass es geläutert und gereinigt wird von den Schlacken des Fleisches, von falschen Lehren, falschen Einstellungen, dass wir in Lauterkeit für den Herrn leben und dass wir diesen Priesterdienst, zu dem wir berufen sind, immer mehr nach den Gedanken Gottes tun. Lasst uns deswegen auch Lernende sein, die vor dem Herrn sind und auch wirklich mitwirken und sagen, Herr, bitte decke du auf, was bei mir dir noch nicht gefällt. Verändere mich, führe mich zur geistlichen Reife, zur Heiligung und Reinigung für dich, damit dein Licht in mir hell leuchten kann, mitten in dieser stärker werdenden Finsternis. Das sollte unser Verlangen sein. Und dann können wir auch Ja sagen zu diesen Läuterungswegen, die Gott uns führen will. Ja, ich lese einmal weiter, dann im Vers 13. Da sagt Gott zu dem Volk, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Also auch das ist diese Not heute, ein lockeres, gesetzloses Christentum, das dem Fleisch Freiheit gibt, greift immer mehr um sich. Und scheinbar kann man echt gläubig sein und gerettet sein und trotzdem diesen Weg der Gesetzlosigkeit mitgehen. Das ist die Botschaft, die oft heute ankommt, die die jungen Leute zum Beispiel in die Calvary Chapel treibt oder ins ICF, wo sie Rock- und Popmusik und Disco und alle möglichen gottlosen heidnischen Dinge haben unter dem Schein des Gottesdienstes, wo Freiheit für das Fleisch ist, wo man sich nicht selbst verleugnen muss, wo man nicht heilig leben muss für Christus. Und scheinbar hat man trotzdem auf diesem breiten Weg einen Freifahrschein in den Himmel. Und das ist ein ganz großer Betrug. Das müssen wir auch klar und deutlich sagen. Gott wird solche Dinge nicht dulden. Und es ist immer der schmale Weg, der in den Himmel führt, nicht der breite Weg. Da brauchen wir uns nicht betrügen lassen. Ja? Aber da gibt es noch andere und die sieht Gott. Und da finden wir im Vers 16 diese Verse, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und hier haben wir wieder diesen Überrest im Auge. Und ich möchte dazu noch mal lesen, was dieser Überrest, was ihn kennzeichnet nach den Worten des Propheten Zephania. Zephania hat auch über diesen Überrest geschrieben und geweissagt. Und da finden wir diese ganz interessante Kennzeichnung. Mitten im Abfall des Volkes, mitten in der Gesetzlosigkeit, tut Gott etwas. Zephania 3, Abvers 12. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Also mitten in dem Abfall erhält sich Gott ein Volk, und es ist ein demütiges und ein geringes Volk. Auch das wieder diese Not. Wir sind wenige, wir sind zerstreut. Es gibt oft weit und breit keine bibeltreue Gemeinde. Es ist nicht mehr so, dass hier starke Kräfte sich für den Herrn sammeln, sondern es ist oftmals so, dass es wirklich eine geringe und elende Schar ist, die auch nicht besonders ansehnlich ist. Ja? Aber genau das gehört mit zu den Kennzeichen dieser letzten Zeit. Dieser Überrest ist nicht nach außen hin von beeindruckender Stärke, dass da die Tollsten, die Gescheitesten, die Kräftigsten dort sich sammeln, sondern es ist ein Überrest, den man ansieht. Ja, das, was Gott erwählt, das ist das Schwache vor der Welt, das Törichte vor der Welt, nicht das, was groß und angesehen ist. Und trotzdem, der Segen Gottes, die Gedanken Gottes sind bei diesem Überrest. Er achtet auf sie, er sieht sie in ihren Anfechtungen. Und ich möchte damit in Verbindung bringen, diese Botschaft des erhöhten Herrn an die Gemeinde in Philadelphia in Offenbarung 3. Denn wir finden hier genau dieselbe Situation eigentlich. Offenbarung 3 lesen wir ab Vers 7 diese Botschaft an Philadelphia. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also auch hier wird dieselbe Situation am Ende der Gemeindezeit. Es ist eine kleine Kraft, die dieser Überrest hat. Sie sind angefochten. Sie sind in Nöten und Schwierigkeiten. Aber der Herr sieht sie. Der Herr gebraucht sie. Der Herr gibt diesem Überrest eine offene Tür, noch für Christus zu zeugen, noch das Wort der Wahrheit auszubreiten in dieser Zeit, wo die Lüge immer mehr überhand nimmt. Wir sind als Licht der Welt noch gesetzt. Nun darf niemand sich rühmen, wir sind Philadelphia. Da wollen wir vorsichtig sein. Das ist eine prophetische Mahnung und eine prophetische Ermunterung für die, die aufrichtig den Herrn fürchten und ihm dienen in der letzten Zeit. Ja? Wir wollen es als Herzenswunsch haben. Herr, lass mich Teil dieses Überrestes sein. Lass mich ein Zeugnis für dich sein. Und dann wird uns auch diese Verheißung gelten, dass wir eine offene Tür haben, trotz all unserer eigenen Schwachheit. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das festhalten, dass wir auch diese Ermutigung vom Herrn mitnehmen. Er achtet auf den Überrest. Er achtet auf die, die ihn fürchten. Und er will sie segnen. Er will ihnen auch die Kraft geben, ihren Auftrag noch zu erfüllen, mitten in dieser Zeit, wo es immer schwieriger werden wird. Keine Frage. Es wird schwieriger werden. Aber ihr Lieben, wenn wir uns ganz dem Herrn zur Verfügung stellen und nahe beim Herrn halten, dann wird auch unsere Kraft und unsere Gnade zunehmen, in dem Maß, wie wir angefochten sind. So wie deine Tage, so deine Kraft. Das gilt auch, wenn die Anfechtung stärker wird, will Gott uns auch die Kraft vermehren. Wenn wir in dieser lebendigen Beziehung zu ihm bleiben, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit ihm sind. Und deswegen gibt es keinen Grund, uns entmutigen zu lassen von den Fehlentwicklungen. Das war damals bei dem Propheten Malachi auch so, dass die Gottesfürchtigen eine ganz kleine Schar war. Was aber auch wichtig ist, sie besprachen sich untereinander. Wisst ihr, ihr Lieben, das ist auch so eine Not, die ich immer wieder auf dem Herzen trage. Dass der Feind versucht, in diesem kleinen Überrest, durch die Wirkung des Fleisches, durch Intrigen, auch durch lehrmäßige Unterschiede, Erkenntnisunterschiede, unterschiedliche traditionelle Prägungen, der eine kommt aus dem Pietismus, der andere aus der Brüderbewegung, der dritte aus dem Baptismus, dass da der Feind versucht, diesen kleinen Überrest noch bis zum Elend und zur Lächerlichkeit untereinander zerstritten zu machen. Wisst ihr, wenn der Feind es richtig macht, dann sind wir zum Schluss nur noch Gruppen von 2 oder 3 und reden nicht mehr miteinander, weil da in irgendwelchen Fragen man unterschiedlicher Meinung ist. Und das wäre der Triumph des Teufels, ich sage es mal ganz offen. Ja? Das, was hier betont wird als der gemeinsame Nenner, ist, dass sie den Herrn wirklich fürchten. Für uns heißt es, die Gläubigen, die wirklich gottesfürchtig sind, die das Wort Gottes noch ernst nehmen, nicht nur im Lippenbekenntnis, sondern auch in ihrem Leben, wie auch immer unterschiedlich man sich da geführt sieht, die den Herrn noch lieb haben und sein Wort verkündigen, die gehören zusammen. Die gehören vor Gott zusammen. Wir sind sowieso ein Leib, ja, durch einen Geist hineingetauft in einen Leib und sollten einander dienen, untereinander. Wir tun es hier auch, Gott sei Dank. Aber versteht ihr, das ist so eine Sache, dass diese Zerrissenheit, diese Trennung durch Traditionen und Menschliches, durch Gottes Gnade, dass wir darum beten, dass sie mehr und mehr überwunden wird. Nicht dadurch, dass wir plötzlich alle einer Meinung sind. Das wird wahrscheinlich nie so ganz der Fall sein. Aber zumindest, dass da eine innere Annäherung ist, dass wir gleichgesinnt sind, Philipper 2, dasselbe im Herzen haben, dass es uns im Herzen brennt, dem Herrn in dieser Zeit zu dienen, dann kommen wir uns auch näher. Ja, je mehr wir auch dem Herrn näher kommen, kommen wir uns auch untereinander näher. Das muss uns klar sein. Ja, und ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, die wir hieraus lernen können. Der Feind will uns zersplittern und auseinanderdividieren bis in die Atome. Aber der Geist Gottes will eine Einmütigkeit und eine Einheit des Geistes wirken und verstärken unter den Gottesfürchtigen, damit ihr Zeugnis auch noch gehört wird und Glaubwürdigkeit und Kraft hat in dieser Zeit. Möge der Herr uns auch da Gnade schenken. Dazu gehört auch, wenn wir sehen, dass wir ein schwaches, demütiges Volk sind, dass wir lernen, uns zu demütigen und den Herrn zu suchen, anstatt nur zu jammern oder auch, ja, man kann durch die Schwierigkeiten dieser Zeit einfach hart werden. Sein Herz ein Stück verhärten und bitter werden. Und auch das ist eine geistliche Gefahr. Was wir brauchen, ist eine priesterliche Gesinnung, wie sie zum Beispiel auch ein Daniel hatte oder ein Esra, der vor Gott lag und sich mitgebeugt hat unter den Mangel und die Not auch dieses Überrestes. Da ist so viel Abweichen, so viel Fleisch, so viel menschliche Traditionen noch. Dinge, die dem Herrn im Wege stehen, die uns schwächen. In unserem persönlichen Leben ist so manches Fleischliche, was uns blockiert und hemmt, dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen, was den Herrn hemmt, mit uns zum Ziel zu kommen. Und da brauchen wir Gläubige, die sagen, Herr, erbarme dich über uns. Gib uns Gnade um deines Namens willen, dass dieser elende Überrest noch gestärkt wird, dass er ermutigt wird, dass noch eine Sammlung und Zusammenführung der Gläubigen, der Gottesfürchtigen geschieht durch deine Gnade. Wir haben es nicht verdient. Wir können uns nicht brüsten um unsere Treue. Auch das ist so ein Punkt, dass wir zu diesem Überrest vielleicht gehören dürfen, ist Gnade. Und wir sollten auch um Gnade flehen für solche, die noch in dieser verweltlichten, gesetzlosen, falschen Christenheit drinstecken. Es ist interessant, Gott hat ja diesen Ruf, geht aus von ihnen, von Babylon, mein Volk. Das heißt, es gibt auch echte Gläubige in der babylonischen Verwirrung. Und es ist ein Anliegen, dass wir auch für solche beten und dass wir drum ringen, dass gerade auch in der jüngeren Generation, dass noch viele diesen Weg der Gottesfurcht ganz neu vom Herrn her erkennen, dass sie aufwachen und Buße tun. Dafür brauchen wir priesterliche Fürbitter, die nicht selbstgerecht jammern und sagen, wie schlimm alles ist, sondern die vor dem Herrn liegen und beten, dass der Herr noch Gnade schenkt und eingreift. Denn ich sage euch eines, wenn wir nicht eine geistgewirkte Erweckung auch in unseren Reihen haben, dann wird es mühsam mit dem Zeugnis der treuen Gläubigen, wenn die Zeit so vorangeht. Ja, wenn die Entwicklungen, wenn wir die, die wir jetzt sehen, so mal in die Zukunft weiterführen und da gibt es kein gnädiges Eingreifen Gottes, dann wird es mühsam. Aber wir dürfen den Herrn suchen. Er hat uns auch diese Verheißung gegeben, dass er uns auch antworten will, wenn wir als sein Volk ihn im Gebet ernstlich suchen. Auch das ist, denke ich, eine Schlussfolgerung, die wir hier wirklich aus dieser Situation auch in Malachi ziehen können. Ich lese mal weiter die letzten Verse. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Ja, es kommt der Tag des Herrn zum Gericht für die Heidenvölker, auch für die Namenschristenheit und zur Errettung für das Volk Israel. Denn hier geht es um das Volk Israel, das durch den wiederkommenden Herrn errettet werden wird aus der großen Drangsal für Jakob, die dann sein wird. Und die Israeliten, die treu geworden sind, sie werden mitregieren und die Gesetzlosen zertreten. Das ist nun nicht unsere Aufgabe. Aber auch die Gemeinde wird ja dabei sein, wenn der Herr vom Himmel her kommt, werden seine Heiligen mit ihm sein. Und wir werden mit teilhaben an den Gerichten Gottes über diese Welt. Das ist ein Grund, warum wir im Selbstgericht stehen müssen, solange wir hier in der Gnade mit dem Herrn leben. Ja? Weil wir einmal die Welt richten werden. Dann müssen wir solche sein, die uns selber richten lassen von dem Wort Gottes und die sich beugen vor dem Herrn. Sonst haben wir gar keine Vollmacht, die Welt zu richten. Ja? Also das sind so Linien, die wir hier sehen. Und wir sehen auf der einen Seite, dieser Tag des Gerichts wird die Gottlosen, die das Evangelium nicht angenommen haben, treffen wie ein Keulenschlag. 2. Thessalonicher 1. Vom Himmel her wird der Herr mit Feuer kommen. Und wen wird sein Zorn verzehren? Die, die Gott nicht anerkannt haben und die der Wahrheit des Evangeliums ungehorsam waren. Das ist eine ernste Sache. Noch ist Gnadenzeit, noch können auch solche, die bisher dem Evangelium widerstanden haben, Buße tun und sich bekehren. Und da wollen wir ernstlich drum beten und auch das Evangelium ausbreiten, solange diese Möglichkeit noch ist. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Auch wenn der Boden härter wird, wollen wir uns nicht entmutigen lassen, das Evangelium auszubreiten, Bibeln zu verschenken, neue Testamente weiterzugeben. Das Wort Gottes hat die Kraft. Auch gute Traktate weiterzugeben, Zeugnis zu geben. Wir haben ganz gewiss noch eine Ernte vor uns. Die Vollzahl der Heiden ist noch nicht eingesammelt. Ja? Wir wollen nicht mutlos werden, wenn es eben nur wenige sind, die wirklich dann auf diesen Ruf des Evangeliums antworten. Wir sind berufen, auszusäen auf Hoffnung hin. Und der Herr wird auch noch eine Ernte schenken. Das wollen wir also auch festhalten, dass wir den Tag der Gnade ausnutzen, weil wenn der Tag des Gerichts kommt, dann wird mindestens im christlichen Abendland keine Chance mehr sein für die, die dann den Ruf zur Umkehr bis dahin nicht gehört haben. Das ist eine ganz ernste Sache. Aber wir, für uns ist das Ziel, unsere Hoffnung, der Herr, der wiederkommende Herr, die Sonne der Gerechtigkeit. Und das darf uns auch ermutigen. Wir werden am Ende der Leiden und der Prüfungen dieser Zeit die Begegnung mit dem Herrn haben. Dass wir ihn erkennen, dass wir mit ihm in ewiger und ungetrübter Gemeinschaft sein werden. Und das ist etwas, was wir als lebendige Hoffnung festhalten dürfen. 1. Johannes 3, vielleicht lesen wir das noch einmal, was dort geschrieben steht. Ab Vers 1, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Dann wird Gott auch all die Mühen, die Tränen, die Nöte wegnehmen von uns, die in dieser Zeit der Prüfungen und der Leiden und des Dienstes einfach uns auch verordnet sind. Und auf das dürfen wir hoffen. Die Hoffnung der Gläubigen ist nicht, dass man eine schöne, lockere Zeit hier auf der Erde hat. Das war nie die biblische Hoffnung der Gläubigen. Sondern es gibt hier Bedrängnisse und Leiden. Es gilt, dem Herrn treu Zeugnis zu geben. Und die Belohnung, die Ruhe und die vollkommene Freude kommt in der Herrlichkeit. Und das ist ein biblischer Trost. Den hatte der Apostel Paulus und den dürfen auch wir so haben. Es hat ihm Kraft gegeben, die Leiden zu ertragen. Und es möge auch uns Kraft geben, einfach die Schwierigkeiten, die uns jetzt verordnet sind, zu ertragen. Ich möchte noch einmal schließen, indem ich noch einmal auf die Offenbarung 3, auf diese Botschaft zurückkomme, die der Herr diesem treuen Überrest der Gemeinde gibt. Wir lesen da weiter ab Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Eine ganz tröstliche Botschaft, die der Herr uns hier gibt. Wenn wir sein Wort bewahren, wenn wir auf ihn harren, dann will er uns auch bewahren, mitten in den zunehmenden Endzeitverführungen und Prüfungen der Endzeit. Und das dürfen wir festhalten. Der Herr ist mächtig, uns zu bewahren. Er will uns zum Ziel bringen. Er wird uns zum Ziel bringen. Aber wir sind gerufen, festzuhalten, was wir haben. Das geht vor allen Dingen um das vollkommene Wort Gottes. Um diese Botschaft der Offenbarung, das Wort der Wahrheit, das Wort des Lebens. Das sollen wir festhalten. Die Treue zum Wort Gottes ist der Maßstab unserer Treue zu dem Herrn Jesus. Da gibt es ja Verführer, die wollen das auseinanderdividieren. Die sagen, wir sind Jesus treu, aber mit der Bibel nehmen wir es nicht so genau. Das ist die Stimme der Schlange, ihr Lieben. Das kann nicht sein. Der Herr hat sich geoffenbart in seinem Wort. Und der Herr hat gesagt, wer mich liebt, der befolgt mein Wort. Der hält meine Gebote. Und das wollen wir festhalten. Und dann wird uns auch der Herr festhalten. Und er wird uns dazu führen, dass wir Überwinder werden. Es wartet auf die Treuen ein Siegeskranz, eine Krone der Belohnung in der Herrlichkeit. Das ist das, was der Apostel Paulus vor Augen hatte. Er hat gesagt, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt und nunmehr liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, der Siegeskranz. Und diese Haltung lasst uns auch haben, dass wir den Kampf kämpfen, solange er uns verordnet ist, dass wir den Glauben bewahren, dass wir in der Treue zum Herrn bleiben und der Herr wird dann auch seinen Lohn geben. Ich lese zum Abschluss die letzten Verse aus diesem Sendschreiben. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus. Und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, ich möchte zum Abschluss noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass wir aus Gnade vor dir stehen dürfen, als deine bluterkaufte Schar, als die, die auf ewig dein Eigentum sind durch die kostbare Erlösung, durch dein eigenes Blut. Du hast uns geliebt, jeden einzelnen von uns. Du hast dich selbst für uns hingegeben am Kreuz auf Golgatha. Du bist auferstanden und verherrlicht und mit dir dürfen wir nun rechnen, die wir auf der Erde sind, die wir deinen Leib bilden dürfen und zu deinem Leib gehören dürfen. Du hast uns auf dieser Erde gelassen, damit wir mitten in der fortschreitenden Endzeit ein Zeugnis für deine Gnade und Liebe sind, ein Zeugnis auch für deine Wahrheit, für dein Wort. Herr, und du siehst, wie schwach und wie mit vielerlei Nöten geplagt wir sind. Ja, du hast selbst gesagt, ein demütiges und geringes Volk willst du übrig lassen. Und so sehen wir uns auch dieser Zeit so ganz auf dich angewiesen, dass du doch Gnade schenkst und dich erbarmst, dass du diesen Überrest noch stärkst und belebst durch die Wirkung deines Geistes, deines Wortes, dass da noch Erweckung und Belebung geschehen darf, dass wir deine Ratschlüsse und Gedanken tiefer verstehen, auch was dein Auftrag für uns ist in dieser Zeit, dass wir Kraft und Mut gewinnen, noch anderen Menschen die Botschaft von der Gnade weiterzugeben, dein Wort zu verkünden, kompromisslos und klar und auch danach zu leben. Herr, dass deine Gemeinde noch gestärkt wird zum Zeugnis, damit dein Name verherrlicht wird, durch uns und durch all die anderen, die du hast, die noch in der Treue zu dir verharren. Mögest du alle von ihnen stärken und segnen, auch noch etliche herzuführen zu dieser Schar der wahren Gemeinde, der Getreuen des gottesfürchtigen Überrests, die heute noch in der Verführung und Vermischung stecken. Herr, du kannst auch noch wirklich viele herausrufen, gerade auch Kinder, Jugendliche, Angehörige von uns und auch viele, die früher mal in bibeltreuen Kreisen waren. Herr, mögest du ihnen nachgehen und sie zurückrufen, sie auf deinen Weg rufen. Wir bitten dich von ganzem Herzen. Herr, unsere Herzen sind auf dich gerichtet. Von dir kommt unsere Hoffnung. Dich wollen wir erwarten, mit deinem Eingreifen wollen wir rechnen, solange wir hier auf der Erde unser Zeugnis auszurichten haben. Mögest du uns stärken, schützen und bewahren, Herr, damit dein Name geehrt wird. Wir preisen dich und beten dich an, Herr Jesus Christus. Amen.